Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen in die Runde hier. Einen schönen guten Morgen an die Runden im und am Livestream und wo auch immer. Schön nochmal hier zu sein. Herzliche Grüße von der Gemeinde in Saarbrücken und von meiner Frau nochmal besonders. Langsam steigt ihr schlechtes Gewissen, dass sie schon wieder nicht mit dabei ist. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht immer das Schlimmste, wenn mal jemand ein schlechtes Gewissen hat. Also das bitte rausschneiden und dann jetzt gleich geht's dann los. Es gibt ja heute sehr viele Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Online, auf Apps, in E-Book-Readern, jedweder Art. Und ihr wisst ja, wie das so ist mit den Daten, die man online zur Verfügung stellt. Es gibt nichts, was nicht gemessen und festgehalten wird. Und so habe ich kürzlich etwas gelesen, was ich sehr interessant fand. Man hat nämlich mal von allen möglichen Online-Plattformen, Apps und so weiter Daten zusammengetragen und hat festgestellt, welche sind die am meisten hervorgehobenen Verse in der Bibel. Also ihr kennt das ja vielleicht, wenn du online liest, machst einen Textmarker und schon merkt Amazon, dass du auf deinem Kindle den Vers markiert hast. Und jetzt mal die Frage, was glaubt ihr, ist der am häufigsten hervorgehobene Vers im Neuen Testament? Ich habe das früher immer gehasst, wenn Fragen gestellt wurden. Ja, der wäre bei mir auch hoch im Kurs gewesen, aber vom Livestream habe ich eine richtige Antwort gehört. Und zwar ist es folgendes, der am häufigsten markierte Abschnitt im Neuen Testament: Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Jesus Christus. Das ist der am häufigsten hervorgehobene Vers. Und jetzt kommt, finde ich, noch eine schwierigere Frage, wenn schon, denn schon. Was ist der im Alten Testament am häufigsten hervorgehobene Vers oder Abschnitt? Und wieder hat der Livestream recht. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und jetzt kommt, das fand ich noch interessanter, in den letzten 3 Monaten, seitdem wir in einer Krise sind, ihr habt das gesagt, haben sich die Markierungen dieser Verse fast verdoppelt. Was sagt euch das? Dass es eine unglaubliche Sehnsucht gibt nach Halt, nach Frieden, der Verstand übersteigt, nach Frieden, der größer ist als das, was auf mich eintrommelt und mir sagt, Steffen, eigentlich müsstest du dir sehr, sehr viele Sorgen machen. Es sagt mir, dass es eine unglaubliche Sehnsucht danach gibt, geborgen zu sein in etwas, das größer ist als alles, was uns hier begegnen kann. Und diese Krise, in der wir sind, es wird ja oft gesagt, ist wie so ein Brennglas und offenbar stimmt das auch in diesem Fall. Es zeigt ganz deutlich, die Sehnsucht scheint groß zu sein oder die Freude darüber. Wir markieren ja auch Verse aus Freude. Also so oder so, entweder oder beides stimmt. Die Sehnsucht ist groß und die das haben, ist die Freude so groß, dass sie, sobald sie den Vers lesen, ihn unterstreichen müssen. Und eben wurde es, glaube ich, auch gebetet beim Abendmahl, was für eine Chance auch für Christen zu zeigen, dass sie in diesen Umständen etwas haben, wonach die Sehnsucht offenbar sehr, sehr groß ist. Wer kann diese Sehnsucht stillen? Also ich würde gerne etwas über diese am häufigsten hervorgehobene Stelle im Alten Testament sagen. Ich weiß, dass das könnte schwierig werden, weil der Psalm so mega bekannt ist. Aber trotzdem, also hat es in mein Herz geredet in den letzten Wochen und ich möchte beginnen, über den Psalm 23 zu reden, indem ich etwas über den Autor des Psalm 23 sage. Psalm 23, der große Psalm über den guten Hirten, geschrieben von wem? Von David, einem Hirten. Und ich muss euch gestehen, so oft ich den Psalm 23 schon gelesen habe, das war ja, früher gab es bei uns so einen Wettbewerb, wer kann ganze Kapitel in der Bibel auswendig, also total. Aber es war einfach so eine Challenge unter uns jungen Leuten damals und da war der Psalm 23 immer ein beliebtes Kapitel, weil so ein paar Verse hatte man irgendwie im Kopf und im Zweifel kannte der andere auch nicht ganz genau. Und dann war es mal nicht so schlimm, wenn du das Tal des Todesschattens doch nicht mehr wusstest, aber die und so weiter. Und mir ist tatsächlich kürzlich erst bewusst geworden, dass das für mich diesen Psalm nochmal zu etwas Besonderem macht, wenn ein Hirte, David, über einen guten Hirten schreibt. Warum ist das für mich was Besonderes? Blödes Beispiel. Wenn ich darüber schreiben müsste, wie ein guter Dachdecker sein muss, dann könnte ich ein paar allgemeingültige Dinge sagen. Also ich würde sagen, zuverlässig, das passt immer, pünktlich würde ich sagen. Ich würde sagen, es sollte ganz dicht sein, beziehungsweise das Dach, was er macht, sollte ganz dicht sein. Aber was jetzt wirklich für Spezifikationen da sein müssen, damit das Dach dicht ist, damit das alles hält. Wenn ein Handwerker wenn ein Dachdecker darüber schreiben würde, wie muss das Dach sein, wie muss der Arbeiter sein, was muss er dabei haben, was muss er können und was braucht er im Zweifel nicht zu können, dann ist das was ganz anderes. Oder stell dir das bei einem Arzt vor. Stell dir vor, ich müsste die Verordnung zusammenstellen, was ein Gehirnchirurg können muss und mit welchen Geräten er umgehen muss. Wenn aber ein Gehirnchirurg, ein guter, darüber schreiben muss, was ein guter Gehirnchirurg können muss, welche Instrumente er hat und wie er sie einsetzen muss, ist das was ganz anderes. Das macht mit diesem Psalm nochmal besonders, dass ein guter Hirte über einen guten Hirten schreibt. Und David war ein ausgezeichneter Hirte. Deshalb ist meine Überschrift heute gute Hirten. Und mir wird ein bisschen Angst dabei, das Thema anzuwenden auf uns, wenn es darum geht, dass uns Menschen anvertraut sind, in Gemeinden, in Familien, in wo auch immer, gute Hirten zu sein. Und ich hoffe sehr, dass wir von der Zeit her da nicht mehr zu kommen. Aber gute Hirten ist meine Überschrift. Und David war ein solcher. Es gibt mindestens zwei Belege dafür. Es gibt einmal einen Diener des damaligen Königs Saul, der beschreibt David. Und das Interessante ist, er beschreibt David zu einer Zeit vor der Schlacht gegen Goliath, bevor David König ist, bevor er Kriege geführt hat. Dieser Diener des Königs Sauls beschreibt David zur Zeit, als er Hirte war. Und er sagt Folgendes, 1. Samuel 16, Vers 18. Ich habe einen Sohn Isais, Davids Vater, des Bethlehemiten gesehen, der das Saitenspiel versteht, also der konnte Zither spielen, offenbar David, der das Saitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede oder andere übersetzen, er versteht es immer, das richtige Wort zu sagen und schön war er auch noch. Also manchmal sind Talente einfach dermaßen ungerecht verteilt, aber hier war es so. Und der Herr ist mit ihm. Also was für Kennzeichen, die da David zugeschrieben werden. Nochmal musikalisch. Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, also der kann kämpfen, bereit zum Kampf. Er versteht es, das richtige Wort zu sagen. Er ist schön und der Herr ist mit ihm. Und einen, finde ich, noch eindrücklicheren Einblick in das Hirtesein von David bekommen wir von ihm selbst. Denn David sagt selbst, das muss man sich überlegen, beim Bewerbungsschreiben für den Kampf gegen Goliath. Wenn ich mich hätte bewerben müssen für den Kampf gegen Goliath, hätte ich gesagt, lieber Saul, also wenn es in deinem Reich einen gibt, der völlig ungeeignet ist, dann c'est moi. Aber David sagt Folgendes. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 17, ab Vers 34. Dein Knecht, sagt er zu Saul, hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn, also den Bär oder den Löwen, und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, der Bär oder der Löwe, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Respekt. Was für eine Hingabe. Wenn ich Hirte wäre und ein Bär oder ein Löwe eines meiner Schafe gestohlen hätte oder dabei wäre zu stehlen, ich wäre in Deckung gegangen und wäre anschließend sehr, sehr froh gewesen, dass Bär und Löwe sich für ein Schaf entschieden haben und nicht für den Hirten. Und an guten Tagen hätte ich dem Herrn gedankt dafür, dass er mich bewahrt hat und das Schaf, okay, Herr, muss sich drum kümmern, aber danke, dass du mich bewahrt hast und dass der Löwe und der Bär ein sehr gutes Unterscheidungsvermögen heute wieder hatte. Und was macht David? David läuft dem Raubtier nach, um ihm das Schaf wieder zu entreißen und bringt sich für das Wohl des Schafes nochmal in Gefahr. Das sagt er. Und wenn er, das Raubtier, sich gegen mich erhob, dann habe ich es mit dem aufgenommen, sagt er, um das Schaf zurückzubringen in die Herde. Das finde ich irre. Was für ein Hirte. Und der Knecht Saul, der Diener vom König Saul, der hatte vollkommen recht, wenn er sagt, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf. Vielleicht hat der auch genau an diese Dinge gedacht, die vielleicht auf dem Hirtenkongress die Runde gemacht haben. Da haben wir einen, das ist ein, also der hat was erlebt. Also er war tüchtig zum Kampf, stark, und dazu kam eine wunderbare Eigenschaft. Er versteht es, das Richtige zu sagen. Der war nicht nur hier, der hatte auch noch Einfühlungsvermögen. Was ist das für eine schöne Kombination? Also, ich bin ja auch total klischeebehaftet, aber wahrscheinlich würde ich nicht zu einem UFC-Kämpfer gehen, vor Kraft strotzend und von dem jetzt das tiefste Gespräch für meine Seele erwarten. Aber hier war eine Kombination aus Kraft und Einfühlungsvermögen. Und auf den ersten Blick habe ich gedacht, naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also wofür brauchen Hirte Einfühlungsvermögen? Also warum muss man hervorheben, dass er die richtigen Worte findet, jetzt buchstäblich im Umgang mit den Schafen? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass der Herr Jesus ausdrücklich diese Verbindung herstellt zwischen seinen Worten und das Folgen der Schafe. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 26, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Übrigens, wie stellst du dir ein Schaf vor, das dem Rachen eines Raubtiers entrissen wurde? Verletzt, verwundet, geschwächt, geschockt, physisch und psychisch in Mitleidenschaft gezogen. Was hat David wohl getan, wenn du dir diese Beschreibungen anschaust, nachdem er das Schaf befreit hat, zur Herde zurückgebracht, gepflegt, aufgepäppelt, beruhigt, offenbar, keine Ahnung, war der Klang seiner Stimme beruhigend für die Schafe? oder ein Signal für das Schaf, diese Stimme kenne ich. Das Fauchen des Bären, ich weiß nicht, ob Bären fauchen, aber ihr wisst, was ich meine. Das Fauchen des Bären und das Schreien des Löwen habe ich noch im Ohr und es klang furchtbar und fremd und ungewohnt. Aber das ist die Stimme meines Hirten und die kenne ich. Und sie signalisiert mir, ich bin zu Hause und in Sicherheit. Eine tolle Kombination, finde ich. Tapferkeit und Stärke verbunden mit Einfühlungsvermögen, um zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen. So hütete David seine Herde. Und nur diesen einen Ausflug, was für ein Vorbild für mich bezüglich dem Umgang mit Menschen, die mir anvertraut sind. Für sie zu kämpfen. Mich für sie in Gefahr zu bringen, aus meiner Komfortzone herauszutreten. Also das hat David gemacht. Er ist aus seiner Komfortzone als Hirte, der das Glück gehabt hat, dass der Räuber das Schaf genommen hat, ist er herausgetreten in den Kampf für das Schaf. Was für ein Vorbild für mich, das zu tun, meine Komfortzone zu verlassen, zum Wohle derer, die mir anvertraut sind, in Gemeinde, in Familie, in wo auch immer. Und was für ein Vorbild für mich, die Unterscheidungsmöglichkeit mir vom Herrn schenken zu lassen, wann Kampf angesagt ist, in allen Anführungszeichen, und wann Worte. Also ich finde es super schön, dass David nicht sagt, hör mal zu, lieber Bär, lass uns mal darüber einen Arbeitskreis bilden, wer das Anrecht auf dieses Schaf hat. Es steht zumindest nichts davon drin. David war klar, hier bin ich kompromisslos. Wenn es darum geht, dem Feind was zu entreißen. Und was für ein wunderbares Bild auf unseren Herrn Jesus. Stell dir mal vor, was hat sich alles gegen ihn erhoben, an Löwen, an Bären, als er auf der Welt war, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Was ist alles auf ihn eingeprasselt? Wie sehr hat er die Komfortzone verlassen, um mich, um dich aus dem Rachen eines Raubtiers rauszuziehen, um Heilung zu geben, um mich in eine Beziehung zu Gott zu bringen, um mich zu versetzen aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes. Und welch einen hohen Maßstab legt David damit an für ein guter Hirte sein? Nochmal, jemand, der so war, schreibt einen Psalm über den guten Hirten. Wenn David von guten Hirten redet, umfasst das für ihn offenbar die Bereitschaft, das eigene Leben zum Wohl der Herde in Gefahr zu bringen. Mein Schwager hatte kürzlich eine sehr, sehr schwere OP vor sich. Und mein Schwager ist Arzt. Und ich fand das total interessant zu beobachten, wie er, der Arzt, für eine sehr, sehr schwierige OP den Arzt ausgewählt hat, der diese OP an ihm durchführen soll. Er hat einen gefunden, dem er selbst vertraute, weil er schon mal mit ihm zusammengearbeitet hat. Er hat einen gefunden, dem er vertraute, weil er von vielen gehört hatte, dein Leben ist bei ihm in den allerbesten Händen. Und jetzt geht David einen Schritt weiter und sagt, so verstehe ich Hirte sein. Und jetzt stelle ich mir David die Frage, wem vertraue ich mein Leben an? Wer soll mein guter Hirte sein? Und seine Antwort ist, der Herr. Leute, ich weiß, was es heißt, guter Hirte zu sein. Ich, David, weiß, was es heißt, guter Hirte zu sein. Und wisst ihr was? Ich habe meine Wahl getroffen. Mit all den hohen Ansprüchen, die ich habe an guter Hirte sein, mit all dem, was das für mich was damit zusammenhängt für mich mit guter Hirte sein. Meine Wahl steht fest. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. David, du hast doch erlebt, was passieren kann. Dass Raubtiere kommen, dass Bären kommen. Ja, das stimmt. Aber der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. David selbst hatte in seinem Alltag seinen Hirten kennengelernt. Und wunderschön, beide Beispiele, die ich euch eben vorgelesen habe, oder beide Einblicke in das Hirtesein von David, da kommt bei beiden deutlich hervor, dass es der Herr ist, der mit ihm ist, der ihm hilft. Sowohl der Knecht des Königs sagt, und der Herr ist mit ihm, und auch David selbst sagt, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat. Also David wusste, das war der Herr, der mich gerettet hat. Und deshalb ist seine Entscheidung, wer der Hirte für sein Leben sein soll, klar, der Herr. Und das Wunderbare ist, wir haben den gleichen Hirten wie David. Stark genug, um voller Liebe für uns dem Teufel seine Beute zu entreißen. Was ist dir geraubt worden? Vielleicht deine Zuversicht, deine Freude, der Friede, der allen Verstand übersteigt. Vielleicht Gewissheiten des Glaubens, die vor einiger Zeit noch völlig klar waren für dich, an denen du langsam zu zweifeln beginnst und du dabei bist, den Halt zu verlieren. Was ist dir geraubt worden? Von Löwen, von Bären, von Umständen, von was auch immer. Vielleicht auch von dir selbst, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast. Die gute Nachricht ist, du hast einen Herrn, der bereit ist, für dich in den Kampf zu steigen. Um Dinge wieder zurückzubringen, die er geben will und die zum Schaf des Herrn Jesus sein dazugehören. Diese Geborgenheit, diese Ruhe, dieser Friede, all das. Und er streckt seine Hand bis heute aus und durch Corona hindurch wird sie ausgestreckt bleiben. Und deshalb, wenn dir was geraubt wurde oder wenn du selbst vielleicht sogar den Eindruck hast, dass du selbst geraubt wurdest aus dieser Herde oder ein Stück rausgezogen wurdest, dein Herr ist in der Lage und willig und fähig, dich zurückzuholen. Er war und ist hingebungsvoll genug, um sich bis zum Äußersten in den Kampf zu stürzen. Er war es freiwillig am Kreuz für dich und mich zu sterben. Und er ist hingebungsvoll und treu, um mit dir und mit mir auch durch die Kämpfe unseres Alltags gegen Bären und Löwen und wie auch immer die in deinem Alltag aussehen, um auch in diese Kämpfe mit dir zu ziehen. Und ich finde, das sind wirklich gute Nachrichten. Und jetzt möchte ich ihn auch mal lesen im Psalm 23. Das soll ja helfen. Ich weiß mit der Zeit, ich beeile mich. Ich werde nur ein paar Punkte aus diesem Psalm 23 nochmal rausgreifen und ihn euch wärmstens empfehlen, darüber nachzudenken anschließend noch, was für einen Schatz wir haben, wenn wir sagen können, dieser Herr ist auch mein Hirte. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, grünen Weideplätzen. Er führt mich zu lebendigen Wassern. Er erquickt, er belebt meine Seele. Er leitet mich auf Wegen der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens oder im dunkelsten Tal oder im Tal tiefer Dunkelheit, übersetzen andere, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld, also Freundlichkeit, Gnade, werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Ein paar Punkte zu diesem Psalm. Erstens, er versorgt. Er versorgt. Mir wird nichts mangeln. Ehrlich gesagt, empfinde ich das immer so? Nein. Stimmt es trotzdem? Ja. Was bedeutet diese Aussage nicht? Diese Aussage bedeutet nicht, dass es immer nur so geht, dass ich nie Mangel empfinde, dass ich nie in Probleme komme. Beweis der Psalm. Denn ein paar Verse später sagt David selbst, und wenn ich wandere durchs dunkelste Tal. Aber David war überzeugt davon, und ich glaube, das ist die Bedeutung von diesem mir wird nichts mangeln, dass welche Orte auch immer auf uns zukommen mögen, Gott hat die Kraft und das Mitgefühl, guter Hirte, Kraft und das Mitgefühl, um uns in jeder Situation gütig zu sein, gnädig zu sein, etwas Gutes daraus machen zu können und unsere Seele erquicken zu können, erfreuen zu können, beleben zu können. Weil es ein uraltes Wort, erquicken, aber das klingt heute noch freundlich, finde ich. Also erquicken, da geht irgendwie das Herz auf. Erquicken. Am liebsten hätte ich nur die Stationen aus Vers 2. Saftige Weiden nehme ich, gute Wasserplätze nehme ich. Herr, lass uns den Psalm da beenden. Aber auch wenn furchterregende, tiefdunkle Täler kommen, in denen du, Achtung, nicht mal den nächsten Schritt siehst. Die Übersetzung da heißt, das dunkelstmögliche aller Täler. Du siehst nicht mal den nächsten Schritt. Du siehst noch nicht mal die Gefahren, die da lauern. Das ist ja auch, ja, aber es ist einfach dunkel. In all diesen Situationen hat dein Gott sowohl die Kraft als auch das Mitgefühl, um deiner Seele Gutes zu tun. Zu beleben durch sein Wort. Zum Beispiel, also ein Vers dazu, den ich herrlich finde. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Psalm 19. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist richtig, es erleuchtet die Augen. Alles Begriffe für das Wort Gottes. Schau dir das mal an, was dem Wort Gottes für eine Kraft nachgesagt wird. Es macht uns verständig, es erfreut das Herz, es erquickt die Seele, es erleuchtet die Augen. Ah, was für schöne Begriffe. Ich habe kürzlich bei uns im Jugendkreis die Frage gestellt, wann haben meine Augen das letzte Mal geleuchtet? Und die sind so schlimm, die jungen Leute, es hat keiner gesagt, Steffen, wenn du die Bibel aufschlägst, dann leuchten deine Augen. Die Antwort, die kam, war, als du dich in deinen Firmenwagen gesetzt hast, in den neuen, auf den Powerknopf gedrückt hast und du eine Ahnung bekamst, was in dem Motor drin steckt. Da, Steffen, haben deine Augen geleuchtet. Das ist einfach, wofür ein Bild? Hier geht was. Ich freue mich darauf, das auszuprobieren. Eine erquickte Seele, erleuchtete Augen. Heute Morgen hast du in deiner Einleitung gesagt, mit welchen Erwartungen kommen wir hierher? Eine sehr, sehr gute Frage. Mit welchen Erwartungen schlage ich die Bibel auf? Herr, weißt du, ich bin gerade im dunklen Tal. Weißt du, was ich brauche? Erleuchte meine Augen, Herr, durch dein Wort. Erquicke meine Seele, Herr, durch dein Wort. Erfreue mein Herz, Herr, durch dein Wort. Du hast es versprochen, dass es das kann. Herr, tu es, hier bin ich. Er kann uns beleben, auch im dunklen Tal. Wodurch? Durch Lieder. Lieder machen was mit uns, mit mir. Ich habe sehr, sehr oft erlebt, in den Zeiten, wo ich ziemlich schlecht geschlafen habe und komische Gedanken kommen, was mir sehr, sehr oft eingefallen ist, sind Liedtexte. Danke, mein Vater, für alles, was du gibst. Ist mir total oft eingefallen, wenn ich ziemlich undankbar war und alles so unfair und so, wie du das auch gesagt hast. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Danke, dass Beten an offene Ohren dringt. Also das ist jetzt irgendwie, auch schon ein altes Lied, aber dann lag ich nachts wach und dann kamen mir diese Lieder, diese Verse in den Kopf. Und was haben sie gemacht? Sie haben tatsächlich, also meine Augen haben wahrscheinlich nicht geleuchtet, aber sie haben was mit meinem Herzen gemacht. Oder er kann beleben durch Gemeinde, durch Gemeinschaft und sei sie auch noch so eingeschränkt. Zweiter Punkt zu diesem Psalm, er ist da. Ja, Jesus ist da, wenn es gut läuft in meinem Leben. Ehrlich gesagt, auf den grünen Weiden und auf den Wasserplätzen stehe ich sogar in der Gefahr, das zu vergessen, dass er auch da ist und dass er mich dorthin gebracht hat. Aber es gibt in dem Psalm eine Situation, wo David offenbar ganz besonders die Nähe seines Hirten erlebt. Denn in dieser Situation sagt er ausdrücklich, du bist bei mir. Und das sagt er wo? Im dunklen Tal. Das sagt er nur im dunklen Tal. Da empfindet er es offenbar besonders. Und dort wird es ausgesprochen persönlich. Zu meiner Schande muss ich gestehen, mir ist nie aufgefallen, dass er am Anfang in der dritten Person von Jesus Christus redet. Er lagert mich, er führt mich, er leitet mich, er erquickt mich. Aber als es ins dunkle Tal geht, sagt er nicht mehr er, sondern er sagt, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Es wird noch persönlicher, noch intimer, noch enger. Und dieser Wechsel von er nach du, der hat mich wirklich bewegt. Und hat mir drei Dinge gezeigt. Erstens, es ist sehr, sehr gut, über deinen Herrn zu reden. Und im Zweifel mache ich das auch zu wenig. Einfach über meinen Herrn zu reden. Er ist. Aber wir dürfen und sollten unbedingt noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur, in allen Anführungszeichen, nicht nur über unseren Herrn reden, sondern unbedingt auch mit unserem Herrn reden. Dass aus dem Er ein Du wird, eine persönliche Ansprache von dem, was dich bewegt, an deinen Herrn und eine persönliche Antwort von deinem Herrn in die Situation, die dich bewegt. Aus er wird du. Krisen und Schwierigkeiten, in die wir kommen, können dazu führen, dass sie uns von Gott wegtreiben. Das ist möglich. Aber sie können auch dazu führen, wenn ich sie annehme an seiner Hand, dass sie mich enger zu ihm ziehen. Dass sie mich enger zu ihm ziehen. Ich muss dann immer an Spaziergänge mit meinem Vater, der leider so gerne spazieren gegangen ist, und ein Waldmensch war, also schon im kultivierten Sinne, aber der einfach gerne, jetzt habe ich den richtigen Satz, der einfach gerne durch den Wald spazieren gegangen ist, das wollte ich eigentlich sagen. Und wir mussten, durften, sollten mitgehen. Und die Hand meines Vaters zu halten, das war ja sowas von mega uncool. Aber wenn der Wald dunkel wurde, dann ist der kleine und mittelgroße Steffen näher an seinen Papa gerückt. Aus er wurde du. Und wisst ihr, was ich auch beobachtet habe? Wenn der Wald dunkler wurde, die Situation unübersichtlicher wurde, dann hat der Papa einen Schritt näher zum Steffen gemacht. Und es war enger, persönlicher. Und die Hand war eine Wohltat. Und das erlebt er hier, wenn es durchs dunkle Tal geht. Ein wunderschönes Beispiel, interessanterweise, genau aus diesem Abschnitt, wo der Herr Jesus von sich als dem guten Hirten spricht. Ich lese euch diese Verse mal vor zum Genießen und dann vergebt mir, welches kindisches Bild mir dabei in den Augen, ins Gedächtnis gekommen ist. Folgende wunderschöne Verse. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben, sagt Jesus Christus. Und ich würde sagen, Herr, super. Wenn du mir versprichst, dass aus deiner Hand mich nichts rauben wird. Und dann geht's weiter. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Eine doppelte Zusicherung. Jesus Christus sagt, dich kann niemand aus meiner Hand rauben. Und weißt du was? Es gibt einen, der ist größer als alles. Das ist der Vater. Und aus seiner Hand kann dich niemand rauben. Zwei Hände. Und jetzt nochmal, vergebt mir, wenn ihr das kindisch oder albern findet, aber wisst ihr, woran ich sofort denken musste? An das beliebte Kinderspiel Engelchen, Engelchen, flieg. Da ist das Kind rechts, die Mama, links der Papa oder umgekehrt, ganz egal. Also auf jeder Seite ist jemand und das Kind wird von zwei Händen gehalten und fliegt über Pfützen hinweg zum Beispiel. Ich weiß, daraus machen die Kinder natürlich dann ganz gerne einen Dauerbetrieb. Papa, Mama, zieht mich doch mal bis nach Hause. Ist so schön, wenn die Füße in der Luft und so. Aber stell dir das vor, du bist unterwegs, du in der Mitte, rechts die Hand deines Herrn, links die Hand des Vaters und wie die Eltern mit ihrem Kind. Wenn ihr auf die Kreuzung zugeht, was machen die Eltern? Sie greifen vielleicht etwas fester zu, wenn das Kind nicht von sich aus etwas fester zugreift. Einfach um zu signalisieren, wir haben dich in der Hand. Und das finde ich wunderschön. Das liegt für mich alles in diesem Wechsel von er auf du. Wenn es ins dunkle Tal geht, dann wird es plötzlich sehr, sehr viel persönlicher. Der dritte Punkt. Jesus oder der gute Hirte hier in dem Psalm ist vorbereitet auf das Tal des Todesschattens oder das dunkle Tal. Etwas gab David in diesem Tal besonderen Trost und das hat mich wirklich neu fasziniert. David sagt hier, dein Stecken, das ist ein Wehrstock, also ein Stock, um Feinde zu wehren, ein Kampfgerät, wenn du so willst. Zum Abwehren von Feinden. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und ich habe mich gefragt, warum trösten David Wehrstock und Hirtenstab seines Hirten? Warum kann uns das trösten? Weil wir uns oftmals nicht gut auf dunkle Täler vorbereiten können. Manchmal sogar gar nicht. Weil wir gerade noch auf einer guten Weide sind, gerade noch an einer frischen Wasserquelle sind und im nächsten Moment sind wir im dunkelsten aller Täler. Ohne dass wir uns in gewisser Weise vorbereiten können darauf. Und was tröstet David? Er sieht bei seinem Hirten Wehrstock und Hirtenstab. Er sieht, mein Herr ist vorbereitet. Mein Herr ist vorbereitet darauf, mit mir durch dieses dunkle Tal zu gehen. Und das finde ich wunderschön. Der Wehrstock verwendet, um Angreifer abzuwehren. Sag mal, was greift uns in solch dunklen Tälern alles an? Angst, Verzweiflung, Not, alles so unfair, Ungerechtigkeit, körperliche Not, psychische Not. Und David sieht seinen Hirten, der bereit ist, Angriffe abzuwehren für ihn. Und das hat mich wirklich gefreut, dass David trotz all seiner Fähigkeiten hier nicht sagt, ich bin gut vorbereitet auf das dunkle Tal. Mit meinem Stab, also mit meiner Widerstandsfähigkeit oder mit meiner Orientierungsgeschick, mit meinen Erfahrungen werde ich schon gut da durchkommen. Das sagt er hier alles nicht, sondern er sagt einfach nur, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bist vorbereitet, Herr. Übrigens, das heißt nicht, dass keine Angst auf unserer Seite da ist in solchen dunklen Tälern oder kein Schmerz oder keine Unruhe. Denn das hat auch David offenbar erlebt. Sonst hätte er nicht sagen müssen, dass ihn das tröstet. Das bedeutet, es hat David natürlich was ausgemacht, in solchen Tälern zu sein. Und es hat was mit ihm gemacht. Aber er hat Trost gefunden in seinem Hirten. Das heißt, dass Angst, Schmerz, Unruhe zwar da sind, aber sie müssen uns nicht mehr lähmen. Sie müssen uns nicht mehr bewegungsunfähig machen. Sie müssen uns nicht mehr zur Resignation bringen, denn er ist da, leitend und kämpfend, Hirtenstab und Wehrstock für uns. Und Jesus Christus selbst ging durch ein unglaublich dunkles Tal. Um das da möglich zu machen, ging er durch ein unglaublich dunkles Tal. Meine Seele ist zum Tode betrübt, sagt der Schöpfer von Himmel und Erde. Und auch deshalb, weil er es weiß, was es heißt, im dunkelsten Tal zu sagen, aber mein Vater, dein Wille geschehe, und von seinem Vater Kraft zu empfangen für den nächsten Schritt. Deshalb ist er so ein guter Hirte für David und für dein und mein Leben. Habe ich noch? Oh, es tut mir leid. Der Hirte ist einfach zu gut. Aber ich mache jetzt die letzten zwei Punkte wirklich schnell. Er führt ans Ziel. Es ist für mich ermutigend zu lesen, dass David durch das Tal hindurchgeführt wird. Die Gewissheit der Nähe seines guten Hirten gab ihm die Fähigkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und am Ende dieses Tales erlebt er etwas Großartiges. Also er hat schon erlebt, dass es ihn näher zu Gott gebracht hat. Er hat in Vers 3, hat er selbst gesagt, dass Gott ihn Wege führt um seines Namens willen, zur Ehre Gottes. Und er erlebt, dass am anderen Ende des dunklen Tals ein wahnsinniger Weideplatz liegt. Also ich habe mich gefragt, warum führt ein Hirte sein Schaf durch so ein Tal? Vielleicht auch, weil am Ende des Tals etwas liegt, was gewaltig ist. Also ein Freund von mir hat immer gesagt, als er hörte, dass ich ins Saarland gezogen bin, du, wenn ich ans Saarland denke, dann kann ich nur sagen, okay, da muss ich halt durchfahren, wenn ich nach Stuttgart will. Das war seine Sicht auf Saarland. Und hier am Ende dieses Tals erlebt David Folgendes: Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Freundlichkeit, Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Denkt dran, David redet hier von sich als einem Schaf, dem der Tisch gedeckt wird, dem nachgeschenkt wird. Das ohne Pause Freundlichkeit, Güte und Gnade erlebt. Ein Schaf, das von seinem Hirten bedient wird. Und das finde ich wunderbar. Und ich danke euch herzlich für eure Geduld. Und ich wünsche dir und mir, dass wenn wir durch so ein Tal müssen, vielleicht empfinden viele von euch gerade die Situation als so ein Tal, am Ende wird ein Weideplatz liegen, der gewaltig sein kann. Wenn du mit deinem Herrn da durchgehst, wenn du die Gelegenheit nutzt, dich näher an ihn zu rücken, und er wird sich näher an dich rücken, wenn du seine Hand nicht loslässt, wenn du bereit bist, dass er in den Kampf tritt, um zurückzuerobern, was dir geraubt wurde an Zuversicht, an all dem, was ich gesagt habe, dann wird er dich durch dieses Tal hindurchbringen und am Ende einen Weideplatz bereiten, der gewaltig ist. Und das gilt auch für das tiefste und dunkelste aller Täler, wenn es wirklich durch das Todestal hindurchgeht. Was für eine Perspektive für Christen, dass am Ende dieses Durchgangs durch das Todestal die Ewigkeit bei ihm steht. Amen.